Sag mal, Britta, hast du schon mal geweint beim Besuch einer Ausstellung?
Ja, naja, sagen wir mal fast. Also, ist noch gar nicht so lange her. Bei Käthe Kollwitz gab es im Städel. Und es gab insbesondere zwei Zeichnungen, Mutter und Tod. Die haben mich so berührt. Der Tod kommt von hinten, hält die Mutter umfangen und ein Kind versucht verzweifelt an der Mutter hochzukrabbeln. Oh, echt herzzerreißend, sage ich dir. Ich habe echt ein Kloß im Hals gehabt und ich glaube, wenn ich mich so komplett drauf eingelassen hätte, hätte ich auch losgeweint.
Ja, voll, ich verstehe es. Das ist ja eigentlich wirklich ein tragisches Bild. Und wir hatten es auch in unserer Folge über Käthe schon diskutiert. Also bei mir geweint habe ich noch nie, aber ich war wirklich wie du, sagen wir, emotional ergriffen oder aufgewühlt. Lass mich einen krassen Sprung machen in genau die andere Richtung, weil es mir gerade in den Sinn kommt. Bei einer Ausstellung, da war ich wirklich total erfrischt und inspiriert herausgegangen und das ist mir wirklich geblieben. Das war so ein tolles Feeling. Also wirklich genau das Gegenteil, aber das würde ich mir echt öfters wünschen. Ja, also es gibt so viele Ausstellungen, da bin ich nachher total erschlagen, weil es einfach so viel Input war. Und ja, meist finde ich mich dann eigentlich im Museumsrestaurant wieder. Aber vielleicht gehört das ja zur Strategie des Museums.
Ja, wer weiß, vielleicht. Aber ich sitze auch gerne im Museumscafé. Ich finde es auf jeden Fall total spannend, wie unterschiedlich diese Emotionen sein können und vor allem, wie schnell sie innerhalb auch derselben Ausstellung wechseln können. Also da kann ich zuerst ganz viel Freude empfinden über ein Kunstwerk oder darüber staunen und dann plötzlich kann aber auch Ekel oder Entrüstung zumindest hochkommen.
Ja, das geht mir auch so. Also ich kann eine ganze Gefühlsreise innerhalb kürzester Zeit erleben. Und für mich ist eigentlich der letzte Ausstellungssaal der wichtigste. Was ich hier mitnehme, trage ich ja irgendwie weiter.
Ja, ich glaube, das ist den wenigsten Museen irgendwie bewusst, ne? Ich glaube, ich habe das auch nicht ganz so. Manchmal bin ich im letzten Raum schon echt irgendwie müd und mich packt halt mittendrin irgendwie was. Aber die Idee ist irgendwie gut. Findest du, dass die Museen da mehr drauf achten sollten?
Ich finde schon. Ich finde, leider tun das ja die wenigsten. Also mir ist es total wichtig. Für mich macht es einen Unterschied, ob ich erschöpft oder inspiriert aus der Ausstellung gehe. Ich war mal an einer Ausstellung in Wien, im KHM war das, und die hatten im letzten Raum Bilder zum Thema Scherz gezeigt. Und das war wirklich, also es war witzig und auch total erfrischend.
Ah, und das ist dir dann natürlich geblieben und du bist erfrischt aus der Ausstellung gekommen. Ja,
Genau.
das ist natürlich ein toller Zustand. Mein Bauchgefühl sagt mir gerade, dass du beim Thema Emotionen Bernini und Caravaggio aufgreifen wirst. Ist das korrekt?
Ja, wie immer liegst du richtig. Man muss schon die Meister auf diesem Gebiet nehmen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute nehmen wir euch mit in die Welt der Emotionen. Gemeinsam erleben wir quasi eine Gefühlsreise, emotionale Hochs und Tiefs und Stimmungsschwankungen.
Muss ich das Taschentuch schon bereitlegen?
Nein, 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 nein. Wir werden das gut aufteilen. Wir möchten ja auch zwei Folgen machen und heute sprechen wir über Liebe, Mitleid, Trauer, Verzweiflung und Staunen. Bei einzelnen Werken, die wir vorstellen, möchten wir auch zwei Perspektiven zeigen. Also zum Beispiel bei Freude, da sprechen wir einerseits über ein Werk, das Freude als Emotion selbst darstellt und andererseits aber ein Bild, das uns Freude macht als Betrachterin und uns vielleicht sogar zum Lachen bringt, obwohl eigentlich ein ernstes Thema gezeigt wird.
Ja, also ich finde die Unterscheidung total wichtig, weil ein ernsthaftes Thema kann uns manchmal zum Lachen bringen oder eben umgekehrt. Also wir können einen gut gemeinten Scherz in den falschen Hals bekommen, wie man so schön sagt, oder? Und da sind wir schon beim wichtigsten Punkt angelangt. Dasselbe Bild kann für zwei Betrachterinnen eine ganz andere emotionale Wirkung haben. Das Erlebte ist also von unseren Erfahrungen und Erinnerungen abhängig.
Ja, absolut. Freud lässt grüßen.
Genau.
Also wir fragen uns, wann zieht uns ein Bild an, wann stößt es uns ab? Wie sehr hängt der Blick auf die Kunst von unseren Erfahrungen ab? Oder kurz, was löst die Kunst eigentlich in uns aus?
Oder was kann Kunst?
Ja.
Lass uns eintauchen in die Welt der Emotionen.
Fangen wir doch heute bei der Liebe an. Sie kann so ziemlich alle Emotionen in uns hervorrufen, von Freude und Schmetterlingen im Bauch bis zur Verzweiflung und Trauer. Saskia, du hast uns heute eine romantische Geschichte mitgebracht, oder?
Ja, ich möchte die Geschichte von Pygmalion und Galatea erzählen. Sie ist so richtig kitschig, romantisch und eine meiner Lieblingsgeschichten. Eine Story mit Happy End und die verkaufen sich ja bekanntermaßen immer besser.
Ah, wenn ich mich richtig erinnere, stammt die Story aus den Metamorphosen von Ovid, oder?
Ja, korrekt. Also wir haben Pygmalion. Er ist ein unglaublich begabter Bildhauer, aber leider wurde er von Frauen enttäuscht. Und deshalb erschafft er eine weibliche Statue und diese Statue ist perfekt, also für ihn. Und er verliebt sich unsterblich in sie.
Oh, wow. Und was macht er dann? Also, es ist ja eine Statue.
Ja, ganz einfach. Er bittet die Götter, sie zum Leben erwecken. Und die Göttin Venus natürlich erhört seine Bitte und haucht der Statue Leben ein. Die beiden bekommen dann eine Tochter, genannt Paphos, und nach ihr wird später die Stadt benannt. Ende gut, alles gut.
Och, wow. Ja, wenn das immer so einfach wäre.
Ja.
Aber es ist eine schöne Geschichte. Und sie wird nicht nur in der bildenden Kunst, sondern ja auch in Theaterstücken und in der Literatur durch alle Epochen hindurch immer wieder aufgegriffen, ne? Welches Bild hast du im Kopf, wenn du an die Geschichte denkst?
Das Bild von Jean-Léon Gérôme, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Wir haben es in den Shownotes verlinkt. Der Künstler malt zwischen 1890 und 92 mehrere Versionen des Themas und er stellt den Moment der Verwandlung dar, also wie die Statue menschlich wird. Und das ist wirklich toll gemacht. Also Galatea ist oben bereits eine lebendige Frau und unten noch eine Skulptur.
Ja, ich finde das auch total irre, diese feinen Farbunterschiede in der Haut, also beziehungsweise in dem Stein. Das, da kommt wirklich total raus, dass es eben halb Mensch, halb Skulptur ist. Und ein weiteres bekanntes Werk zu Pygmalion und seiner Liebe stammt von Etienne Maurice Falconet, einem Bildhauer. Und in der Literatur entstand beispielsweise das Werk Pygmalion von Voltaire sowie das gleichnamige Bühnenstück von Jean-Jacques Rousseau.
Die Geschichte thematisiert ja den Traum des Künstlers, seine Schöpfung zu beseelen. Und ich persönlich denke, dass die Szene der Verwandlung, also von Statue zu Mensch, irgendwie einfacher über die Malerei darzustellen ist als über die Bildhauerei.
Glaube ich auch. Und was löst das Bild in dir aus?
Schöne Gefühle, Freude. Also ich gönne den beiden das. Ja, nein, also eine erfüllte Liebesbeziehung ist doch einfach was Schönes. Kitsch hin oder her. Ja, sagen wir mal so, ich frage die beiden in 10 Jahren nochmal, wie es aussieht.
Ja, schön. Bei Skulptur und Liebe fällt mir direkt noch der Kuss von Rodin ein, auch in den Shownotes verlinkt. Ich glaube, es ist die zweitbekannteste Skulptur von Rodin nach dem Denker. Jedenfalls sitzen die beiden in einer eleganten Haltung, halb zart, sich berührend, aber auch leidenschaftlich verschlungen. Auch einfach schön und ja, auch kitschig. Diese Liebe war ja auch nicht von Dauer, so wie bei Pygmalion. Die Geschichte ist aus Dante Alighieris Göttlicher Komödie und die beiden, Paolo und Francesca, werden vom betrogenen Ehemann ermordet. Paolo ist nämlich der Bruder von dem gehörnten Ehemann. So traurig.
Ja, aber die Skulptur von Rodin ist wirklich toll. Man möchte fast selber in dieser Umarmung stecken, aber das Schicksal der beiden dann doch nicht teilen, oder?
Ja, genau.
Was würden wir wohl empfinden, wenn sich die Liebesbeziehung zwischen Pygmalion und Galatea nicht erfüllt hätte? Ich denke, es wäre Mitleid, oder was meinst du?
Ja, ich denke, wir hätten Mitleid mit Pygmalion und er selbst würde vermutlich verzweifeln. Ja, das schafft uns einen schönen Übergang zur nächsten Emotion. Trauer und Mitleid. Dazu fällt mir immer die Pietà ein. Maria hält ihren toten Sohn Jesus auf dem Schoß. Ist das nicht das Urbild von Trauer?
Voll. Mir fällt eine ähnliche Darstellung ein, aber ich verrate sie dir erst später. An welche Pietà denkst du denn zuerst?
Also ich denke natürlich zuerst an Michelangelos Pietà in Rom, also im Vatikan, im Petersdom.
Ja, das ist der Klassiker, ne?
Ja. Und dann fällt mir natürlich auch gleich noch die von Käthe Kollwitz ein. Also eine Mutter hält ihren toten, erwachsenen Sohn. Käthe Kollwitz hat ja ihren Sohn Peter im Krieg verloren. Eine wirklich ergreifende Skulptur von Kollwitz, die steht ja in Berlin in der Neuen Wache.
Genau, und über diese Skulptur hatten wir auch schon gesprochen in unserer Folge über Käthe Kollwitz. Also
Ja,
hört gerne rein.
genau. Das kann man schon mal festhalten. Käthe Kollwitz hat auf jeden Fall viele emotionale Kunstwerke gemacht. Und verrätst du mir jetzt, an welches Kunstwerk du eigentlich denkst?
Ausnahmsweise. Nein, ich denke an den heiligen Sebastian, natürlich von Bernini.
Ah.
Die Skulptur hat er 1617 geschaffen für den Kardinal Maffeo Barberini. Ich habe sie auch in den Shownotes verlinkt. Bei Bernini hat Sebastian das Martyrium schon erlitten und er sitzt beinahe bewusstlos auf einem Felsen, beziehungsweise er lehnt sich so an einem Baumstamm.
Ah, der Baumstamm scheint ihm Halt zu geben und krass finde ich, dass man auf den ersten Blick gar nicht sicher ist, ob er jetzt noch lebt oder nicht.
Ja, aber beim näheren Hinsehen, da entdecken wir wirklich auf seinem linken vorgestellten Bein diese kraftvolle Modellierung der Muskulatur. Und dann, wenn du genauer schaust, plötzlich siehst du die Adern auf den Beinen und Armen und wir wissen dann instinktiv, dass er noch lebt.
Aber irgendwie scheint er dennoch auch kraftlos und fast von dem Felsen herabzugleiten.
Ja, also ich finde das einfach, ja, Bernini halt, oder? Total faszinierend. Aus einem harten, leblosen Stein kann er quasi eine weiche, verletzliche Haut modellieren. Also einfach genial. Und hast du übrigens die Blätter gesehen, hinten am Stamm?
Ja. Und du sagst mir bestimmt gleich, um welchen Baum es sich handelt.
Natürlich, du siehst Lorbeerblätter. Es ist ein Lorbeerbaum. Und die Blätter des Baumes verweisen auf die Rettung und beziehungsweise auf die Überwindung des Todes. Und findest du nicht auch, dass man eigentlich den Sebastian glatt mit Christus verwechseln könnte?
Ja, total. Also wären da nicht diese zwei Pfeile in seinem Körper. Aber Bernini nimmt schon deutlich Bezug auf die Pietà von Michelangelo. Gleichzeitig weicht er aber auch von den bisherigen bekannten Pietà-Darstellungen so ganz bewusst ab.
Ja, und er stellt ja den heiligen Sebastian anatomisch sehr genau dar. Also es ist eigentlich ein klassisches Schönheitsideal der Antike. Ja, Britta, lass uns doch zur nächsten Emotion kommen. Lass uns über Verzweiflung sprechen. Was fällt dir hier ein?
Ach, zur Verzweiflung fällt mir doch glatt wieder die großartige Käthe Kollwitz ein. Aber hier sage ich jetzt einfach mal, bitte klickt auf unsere sehr, sehr schöne Folge mit Käthe Kollwitz vom Mai.
Ach komm, also heute sind wir schon ein bisschen langweilig. Kollwitz, Bernini, immer dieselben Künstler.
Ja, okay. Dann gebe ich dir jetzt mal eine Challenge und bring mir doch einen Künstler, den wir noch nie besprochen haben.
Ja, hallo, ich jetzt. Okay. Lass mich überlegen. Ich hab's. Gustave Courbet. Sein Selbstporträt. Eine geniale Darstellung der Verzweiflung. Ich würde sagen, sie ist ihm regelrecht ins Gesicht geschrieben. Hast du das Bild vor Augen?
Ja, das ist so ein krasses Bild. Der guckt uns so an, oder der guckt so aus diesem Bild raus. Wir sehen das Gesicht eines Mannes, der sich mit beiden Händen in die Haare greift oder sich die Haare rauft. Daran sieht man schon so viel Verzweiflung. Die Augen sind total weit aufgerissen. Die Stirn ist in Falten gelegt. Sein Mund ist offen. Also genial dargestellt. Courbet ist einer der Hauptvertreter des französischen Realismus. Und dieser verzweifelte Mann ist wirklich total realistisch.
Und er starrt mich ja als Betrachterin direkt an. Also das schafft so eine total enge Verbindung, vielleicht auch ein bisschen zu eng. Und ich weiß auch gar nicht, was er empfindet zuerst. Also ist es Schreck oder Panik oder was auch immer. Aber dann, wenn du auf den Titel schaust, gibt der Titel dir quasi den Hinweis auf die Emotion.
Ja, und diese Lichtführung, die betont diese Dramatik auch noch mal so sehr. Und auch den Hintergrund lässt Courbet praktisch weg, was diesen Effekt noch mal verstärkt. Das ist so eine Close-up mit Wirkung.
Britta, nach Mitleid und Verzweiflung, lass uns doch wieder etwas heiterer werden.
Ja.
Ich finde persönlich, wir staunen zu wenig. Also Staunen ist doch irgendwie etwas Großartiges. Wenn man oder wenn ich zum Beispiel staunend durch die Welt gehe, entdecke ich plötzlich ganz viele neue Dinge und dann freue ich mich darüber. Und jetzt, Britta, weiß ich genau, wie ich dich zum Staunen bringe.
Saskia, wie denn? Also ich finde aber Staunen ist wirklich auch echt ein großartiges Gefühl.
Also ich verrate es dir. Es ist blau, es ist leuchtend blau, ultramarinblau und patentiert. Ich sage nur IKW.
Ah, International Kleinbleu. Ja, ertappt. Da staune ich tatsächlich. Jedes Mal, wenn ich davor stehe. Es hat so was Unendliches, diese monochromen Bilder, alles blau. Und dann auch noch verrückt, dass Yves Klein sich das hat patentieren lassen. Ja, lass mich raten. Du staunst, wenn Licht und Schatten zusammentreffen. Und wenn Dramatik sich im Effekt und im Bildthema vereint.
Ja, Caravaggio. Also das beste Werk meiner Meinung nach zum Thema Staunen, das er geschaffen hat, ist der ungläubige Thomas. Wir hatten das ja auch schon besprochen. Aber es läuft mir wirklich jedes Mal so ein Schauer über den Rücken, wenn ich diesem Finger vom Thomas folge, der sich da in die Wunde von Jesus reinbohrt.
Ja, absolut. Das ist echt so krass gemacht. Ja, das Bild haben wir auch in den Shownotes verlinkt und in der Septemberfolge könnt ihr da genaueres zu hören. Ich finde, als Betrachterin bin ich so zwiegespalten, also zwischen Faszination und Ekel. Thomas selbst glaubt ja noch nicht ganz, was er da sieht und deswegen muss er mit dem Finger diese Wunde da überprüfen und dieser Zeigefinger in der offenen Wunde, also der geht so richtig ins Fleisch rein. Wahnsinn, ich spüre das fast selber so, ne? Und in seinem Gesicht widerspiegeln sich eben auch diese Ungläubigkeiten, das Staunen. Und die Lichtführung, die dramatisiert die ganze Szene noch extrem.
Ja, also wir sehen eigentlich, dass Emotionen auf total verschiedene Weisen in Kunstwerken ausgedrückt werden können. Und der Künstler kann bestimmte Motive oder Symbole verwenden oder dann durch Bildkomposition und Bild Aufbau Emotionen bei uns hervorruft. Und wir interpretieren es ja dann auch anders.
Ja, das stimmt. Also das Material und die Textur spielen meiner Meinung nach auch noch eine Rolle. Und naja, zuletzt vielleicht auch noch der Bildtitel. Aber hier spielt auch das Handwerk noch eine große Rolle. Letztendlich sind es ja so feine Nuancen, die sich in den Gesichtern widerspiegeln. Oder eine Hand, die sich so ganz fein hebt oder irgendetwas ganz fein berührt. Also da muss man als Künstlerin schon wirklich gut darstellen können.
Also, ich weiß ja nicht, wie es dir gerade geht, aber ich habe einen emotionalen Overload. Wollen wir abschließen?
Ja, das stimmt, habe ich auch. Okay, over and out. Ohne Outro heute. Dafür mit der Aufforderung zum Staunen. Und noch eine unbändige Freude unsererseits, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt und uns eine Bewertung gebt.
Ciao, tschüss, Tabe.
Ciao. Kunst und Knackig. Der Podcast über Kunst und Kultur mit Saskia Wolf und Britta Kadolski.